wir jetzt gerade dabei sind, in Deutschland die Altersvorsorge so auf die Straße zu bekommen, dass alle ab 2031 einen klaren Fahrplan haben, wie sie neben der gesetzlichen Rente noch eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen können. Mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass wir in 2031 schon in der Situation sind, dass es per Default ein Opt-out-Modell gibt und dass dann der Vertrieb, ich sage jetzt nicht obsolet wird, aber dass es ein, let's call it, reversed Beratungsansatz ist, dass man die Mitarbeitenden, die dann verpflichtend teilnehmen, vielleicht raus wollen, also ein Opt-out machen, dass man da nochmal drauf geht und denen dann im Endeffekt dabei hilft zu verstehen, dass es eine gute Sache ist, BAV zu nutzen.
Wie sieht die Zukunft der Versicherungsbranche aus? Das ist eine Frage, die viele beschäftigt, die viel besprochen wird, nur zumeist geht es entweder um irgendeine ungenaue Zukunft oder um eine weit entfernte. Beides ist meiner Meinung nach langweilig und hat keine wirkliche Aussagekraft. Weswegen wir in diesem Podcast konkret über eine mittelbare Zukunft sprechen wollen, und zwar über die Versicherungsbranche in 2030 Tagen. Alle Folgen dazu finden Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 oder im Versicherungsfunk, überall wo es Podcasts gibt, wo Sie uns auch gerne abonnieren und bewerten dürfen. Aber nun zurück zur Zukunft der Versicherungsbranche in 2030 Tagen. Und darüber spreche ich heute mit Marc Carcosa von Dyno. Hallo Herr Carcosa, schön, dass Sie da sind.
Hi, freut mich.
Stellen Sie sich und Dyno doch mal ganz kurz vor. Was machen Sie, wer sind Sie, wie lange sind Sie in der Branche?
Ja, also ich bin der Marc, bin quasi ein Kind der Versicherung. Mein Dad hat eine klassische Versicherungsagentur aufgemacht bei AXA schon, mittlerweile vor knapp 40 Jahren. Da war ich dann auch dabei seit 2014 und habe dann aber aus diversen Gründen mich entschieden, aus der Industrie ein Stück weit rauszugehen, eine Technologiefirma zu gründen, gemeinsam mit einem sehr guten Schulfreund von mir. Und das ist Louis. So ist Dyno entstanden, war 2021. Da haben wir so ein bisschen während Corona geschaut, was die Altersvorsorgeindustrie da draußen benötigt. Und würde sagen, seit 2023 sind wir damit Dyno so richtig am Markt. Dyno ist im Kern eine BAV-Plattform, die sich darauf fokussiert, Unternehmen dabei zu unterstützen, das extrem einfach zu implementieren, zu managen. Aber, und dafür brennen wir auch, zu schauen, dass der investierte Euro der Mitarbeitenden in Deutschland den maximalen Return bringt durch einfach gute Investmentprodukte.
Was sehr gut ist in der heutigen Zeit, wie wir gelernt haben, haben wir nur noch die Grundversorgung in der Rente allgemein. Wir führen das Gespräch am Montag, den 11. Mai 2026. Und meine erste Frage ist an meine Gäste immer, wie sieht denn die Versicherungsbranche in 2030 Tagen für Sie aus? Also für uns wäre das jetzt mal konkret Montag, der 1. Dezember 2031.
Klingt erstmal weit weg, aber wahrscheinlich sind wir schneller dort, als wir beide uns das jetzt hier vorstellen. Also ich habe da natürlich sehr persönlichen Blick darauf und ich bin davon überzeugt, dass die Versicherungsbranche in 2030 Tagen sich extrem wandeln wird. Das liegt einfach an dem allgemeinen Wandel, den wir erfahren, aber insbesondere auch durch KI. Und da werden wir uns in Summe fragen müssen, wie würden wir uns in gewissen Situationen verhalten. Ich persönlich zum Beispiel bin ein starker Verfechter davon, dass wenn ich ein existenzielles Risiko habe, dass ich da einfach einen persönlichen Kontakt wünsche, dass wenn zum Beispiel mein Haus abbrennt, so dann will ich halt meiner Person des Vertrauens, meinem Versicherungsberater, will ich dann vor Ort mein Haus begutachten und will dann auch einen Schulterklopfer bekommen, hey Marc, wir bekommen das hin. Aber bei allem, was sehr vergleichbar wird und was mir die Fähigkeit über KI auch gibt, zu schauen, wie kann ich das Maximale zum Beispiel aus einem Sparplan rausholen, da wird in meiner Wahrnehmung ein persönlicher Berater nicht mehr so relevant sein. Das heißt, die Versicherungsbranche muss sich überlegen, wo decken wir existenzielle Risiken ab? So müssten wir auch unsere persönlichen Ressourcen abstecken und wo müssen wir uns vielleicht mehr auf Produktqualität ausrichten, damit wir auch, wenn eine KI einen Vergleich macht, ja, Premium sind und den Zuschlag bekommen.
Sie haben gerade schon von Ihrem Haus gesprochen. Und ich frage auch meine Gäste immer so, Versicherungsbranche, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Wir haben gerade schon von KI gesprochen und so, die auch in der ganzen Welt existiert. Und deswegen mal so eine Frage, wie stellen Sie sich denn ungefähr dann die Welt so im Jahr 2031 vor? Also wie werden wir leben? Wie werden wir arbeiten?
Wie werden wir leben? Wie werden wir arbeiten? Also ich hoffe, dass wir alle ein bisschen bewusster leben, weniger abgelenkt sind, wie wir es aktuell sind, aufgrund von jetzt insbesondere die junge Generation. Ich hänge da auch manchmal fest, dass ich LinkedIn oder wo auch immer da am Scrollen bin. Hoffe, dass wir da gemeinschaftlich als Gesellschaft cleverer werden und die Zeit, die uns einfach zur Verfügung steht im Leben, bewusster nutzen, auch deutlich gesünder sind. Die ersten Themen jetzt auch politisch mit Zuckersteuer, whatever, gehen auch in die Richtung. Die ganzen Fitness-Apps, die ganzen KI, Fitness-Advisor helfen auch jetzt mir zum Beispiel konkret zu verstehen, wie kann ich gesünder leben, wie kann ich maximal aus meiner Lebenszeit rausholen und sie vielleicht sogar verlängern. Ich glaube, dass wir uns dahin entwickeln werden, dass mehr Menschen einfach bewusster und gesünder leben. Jetzt mal allgemein gesprochen, das Thema Arbeiten merken wir jetzt schon, wenn wir mal 2-3 Jahre zurückschauen, da hat sich schon viel gedreht, viel gewandelt. Wir selbst bei uns bei Dino haben die ein oder andere Position, die zum Beispiel von einer Fachkraft verlassen wurde, weil Jobwechsel anstand oder Studium wieder neu aufgenommen wurde, haben wir über KI-Agenten ersetzt und so wird sich's auch fortziehen. Natürlich die klassischen Handwerksbetriebe, die werden weiterhin an Stellenwert hinzugewinnen, weil das kannst du halt nicht einfach jetzt durch ein Large Language Model.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist ein Handwerker. Ich habe gerade am Wochenende mit einem gesprochen. Ich glaube nicht, dass die mit KI ersetzt werden können. Die haben einen sehr sicheren Job. Aber im Versicherungsbereich sagen sie, okay, KI wird einfach vielleicht auch einiges ersetzen. Was glauben Sie denn, wie der Versicherungsvertrieb so allgemein, mal jetzt nicht nur auf Altersversorgung allgemein, also wenn jetzt Marco Peterson 2031 eine Versicherung braucht oder will, wie wird das so sein im Standard?
Ich habe natürlich einen krass technischen Blick auf die Themen, aber auch jetzt aufgrund des familiären Bezugs bekomme ich schon immer wieder was mit, was die Bedürfnisse der Kunden schlussendlich angeht. Ich denke, dass ein klassisches privater Pflichtversicherungsprodukt eingebettet irgendwo auch erworben werden kann, dass ich nicht unbedingt jetzt für eine 60 Euro PHV noch den Berater bei mir zu Hause benötige. Aber wie gesagt, vorhin schon, es gibt einfach Bereiche, da habe ich ein existenzielles Risiko. Und auch in Gewerbesegmenten, da will ich diesen persönlichen Kontakt nach wie vor haben. Genau da steckt auch die Qualität und das Herz einer Versicherungsvertriebsmaschinerie. Meine Perspektive, Standardprodukte, klassische Produkte, die es einfach sehr, sehr vergleichbar am Markt gibt. Da wird keiner mehr rausfahren, in die privaten Häuser rein, eine 2-Stunden-Analyse machen und dann eine PHV und vielleicht noch eine Kfz-Haftpflichtversicherung verkaufen. Das wird sich nicht mehr lohnen. Da werden sich auch Versicherer in Richtung Profitabilität umschauen, wie sie da die Vertriebswege anders strukturiert bekommen. Deswegen existenzielle Risiken, persönlicher Beratungsansatz vor Ort, alles andere Digital First, KI embedded in diverse Advisor, kann ich vielleicht sogar direkt bei meiner Neobank, bei meinem Neobroker direkt mit abschließen. Da wird es hingehen.
Und wenn ich jetzt mal, okay, Kfz, das wird ja heute schon von ganz vielen gemacht, aber auch private Haftpflicht, wird auch wahrscheinlich von vielen einfach mal so gesucht, weil sie gehört haben, sie brauchen eine private Haftpflicht. Aber wie, wenn wir von Bedürfnissen reden, die müssen aber bei vielen erstmal auch erkannt werden oder geweckt werden. Wie weiß ich denn, dass ich jetzt meinetwegen BAV brauche oder BU oder whatever, also die muss ja auch irgendjemand wecken. Wie läuft das? Habe ich dann schon, hat jeder einen Vermittler oder macht das die KI oder was glauben Sie, ist das?
Es wird beide Kategorien geben. Es wird die Kategorie geben, die auch keinen Bock hat, jetzt nur einen Satz in eine KI reinzuwerfen. Es wird dann die Kategorie geben, die sagt, ich kenne jetzt den Marc vom Sportverein, ich weiß, der macht Versicherung, ich weiß, der macht BU. Habt ihr irgendwie mal mitbekommen über die Schule oder über hoffentlich gestiegene Finanzbildung, dass der was tun soll, dann rufe ich dem an, schreibe ihm eine WhatsApp. So, dann ist es die erste Kategorie. Aber die zweite Kategorie, die gerne im Self-Service unterwegs ist, sich eigenständig mit den Themen auseinandersetzt, die wird sowas wie KI nutzen, die wird googeln. Google wird auch immer mehr in KI suchen, resultieren. Und dann muss ich da positioniert sein, als Dienstleister, als Versicherer, als Strukturvertrieb, whatever. Da wird die KI entscheiden, ob ich da platziert bin. Deswegen, genau, gibt meines Erachtens zwei Kategorien in Zukunft und bestenfalls habe ich als Versicherer, also aus der kompletten Vogelperspektive, beide Welten bedeckt.
Wenn wir jetzt mal auf deine schauen, deine aus der betriebliche Altersvorsorge-Plattform, wie wird denn die betriebliche Altersvorsorge, also wie wird denn da der Vertrieb im Jahr 2031 so sein? Was glauben Sie?
Betriebliche Altersvorsorge ist ja nochmal ein bisschen speziell, weil wir da einfach noch mit dem Arbeitgeber und mit Steuerberater, Payroll, also Lohndaten, ein paar weitere Stakeholder haben, die bestenfalls auf einer Plattform gebündelt werden sollten, weil sonst wird es in der betrieblichen Altersvorsorge keine steigende Durchdringung geben. Das ist der eine Faktor, den man berücksichtigen muss, dass man nicht nur quasi in einer Pipeline denkt, sondern muss die Stakeholder zusammenbringen. Deswegen wird es bestenfalls Plattformen wie Dino brauchen. Aber ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass wir in 2031 schon in der Situation sind, dass es per Default ein Opt-out-Modell gibt und dass dann der Vertrieb, ich sage jetzt nicht obsolet wird, aber dass es ein, let's call it, reversed Beratungsansatz ist, dass man die Mitarbeitenden, die dann verpflichtend teilnehmen, vielleicht raus wollen, also ein Opt-out machen, dass man da nochmal drauf geht und denen dann im Endeffekt dabei hilft zu verstehen, dass es eine gute Sache ist, BAV zu nutzen. Ich glaube, dass dann der direkte Vertrieb gar nicht mehr so wichtig ist, sondern einfach die Qualität des Investmentproduktes, die Qualität der betrieblichen Altersvorsorge des Tarifs.
Das ist spannend. Also Sie sagen dann schon in fünfeinhalb Jahren, ne, also 2031, also da glauben Sie, ist schon Standard BAV, dass man sagt, okay, du hast es bei uns angefangen bei, was weiß ich, beim Audi-Konzern oder was weiß ich.
Ja.
Und da bist du automatisch hier, bist in der BAV drin. Wenn du es nicht willst, dann musst du hier ein Häkchen setzen.
Richtig.
Hey, glauben Sie, dass es noch in anderen Versicherungsbereichen so eine Opt-out-Nummer gibt? Oder BAV eher, weil es sich halt anbietet?
BAV bin ich felsenfest davon überzeugt. Da kenne ich auch die Daten und die Zahlen und die Marktbewegung, auch die politischen Bewegungen. Anderen Bereichen wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht im Bereich. Nee, glaube ich nicht. Also wahrscheinlich BAV in dem Sinne jetzt erstmal das Einzige.
Ah, okay.
Ich habe kurz an Gesundheitsreform und aber da wird es weniger in die Privatwirtschaft gehen, es wird staatlich geregelt sein.
Ah, aber das ist ja spannend. Und wenn Sie gerade sagen, es gibt schon Bestrebungen in die Richtung, wie wird das denn angenommen von der Mitarbeitersicht her? Also wird er, wenn der das Unternehmen sagt, so okay, wir haben ja allgemein BAV, müsst ihr machen oder wenn ihr nicht wollt, macht ihr raus. Gibt es da schon irgendwie so Tests und man sieht auch, dass positive Entwicklung dahin geht?
Gibt es in anderen Ländern. Man kann mal nach UK schauen, wie da im Endeffekt das Opt-out zum Erfolg geführt hat. Also da haben jetzt, ich kenne die Zahlen nicht ad hoc im Detail, aber der Großteil aller britischen Bürgerinnen und Bürger ist jetzt über die betriebliche Altersvorsorge, über deren sogenannten Nest-Programm abgedeckt. Das hat nur mit dem Opt-out schlussendlich dazu geführt, dass das machbar ist. Und viele jetzt bei uns im Kundenkreis, Unternehmen sagen, ja, wir wollen, dass die Mitarbeitenden zusätzliche Altersvorsorge betreiben. Und wenn wir jetzt schon zum Beispiel mit Dino auf ein gutes Investmentprodukt setzen, auf provisionsfreie Ansätze, dann ist es ja mehr als erstrebenswert, dass ein Großteil der Belegschaft teilnimmt. Und da gibt es Kommunikationsstile, die man nutzen kann, die einem Opt-out ähneln. Und da sehen wir extrem viel höhere Durchdringung, also extrem viel höhere Beteiligung in der Belegschaft, wenn man das so framet. Und das Gleiche ist aber auch auf Arbeitnehmerebene. Die wissen, okay, ja, gesetzliche Rente, manche sagen Basisabsicherung, manche sagen, das ist so, ja, vielleicht deckt es die Hälfte oder zwei Drittel meines Rentenbedarfs, je nach persönlicher Situation im Alter. Trotzdem wissen alle, ich muss was tun. Und auch meine Generation und noch die Jüngere, die wissen, verdammt, es reicht nicht. Was gibt's für Optionen? Und deren Problem ist, dass sie einfach den Allerwertesten nicht hochbekommen und sich dann hinsetzen, Zeit investieren, einen BAV-Tarif verstehen, einrichten und dann auch durchziehen. Das wissen die. Die wissen, okay, danke, dass ihr uns dabei helft, diesen Arschtritt zu bekommen. So ist es.
Wenn wir gerade schon von der, ich weiß nicht, auf die Generation beziehen, so allgemein, Menschen tun ja beim Thema Versicherung allgemein den Arsch nicht hochbekommen. Sie brauchen von irgendjemandem den Arschtritt. Ne? Und wir haben ja vorhin schon gesagt, sie sagen, es wird ein paar geben, die das einfach quasi selbst, Selbstservice machen. Und aber viele wird es wahrscheinlich geben, die brauchen doch einen Ansprechpartner, machen das mit den Versicherungsmenschen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die haben das auch. Und wenn Schäden eintreffen, wie werden denn die Ihrer Meinung nach dann 2031 geregelt werden? Also, ne, ich versichere mich ja nicht aus Spaß an der Sache. Ist auch kein Statussymbol. So, wie läuft Schadensmeldung Ihrer Meinung nach ab?
Da bin ich jetzt natürlich ein bisschen zu weit weg. Aber bestenfalls wird durch Effizienzoptimierung, durch auch wieder durch KI, ist leider sehr häufig genannt, aber es ist halt einfach ein unvorstellbarer Wandel, der durch KI jetzt da herangetreten oder losgetreten wurde. Auch da, der Versicherer wird Schadensprozesse viel, viel schneller abwickeln können, wird viel besser identifizieren können, wenn zum Beispiel Versicherungsbetrug stattfindet, wird auch dann in der Lage sein, bestenfalls niedrigere Prämien auszurufen, weil man eben bessere besseres Schadensmanagement hat. Und ich werde als Konsument, als Versicherter, der den Schaden meldet, eine super User Experience haben. Es gibt schon sehr gute Beispiele. Da melde ich den Schaden und innerhalb von ein paar Stunden habe ich das Geld auf meinem Konto per Sofortüberweisung, weil jetzt eine Glasscheibe, die ich in meiner Teilkasko abwickle, ist ein Standardprozess, ist klar, glasklar, was passieren muss. Da gibt es durch Prozessoptimierung eine super User Experience. Das heißt, ich hoffe, dass die Versicherungsindustrie da auch so clever ist, diesen Wandel zu nutzen, um einfach das Image, insbesondere im Schadensmanagement, auf ein besseres, neues Level zu heben, dass man auch von dieser User Experience berichtet. Hey, hat mich genervt, Hagelschlag, whatever, habe aber direkt das Geld bekommen in 3 Stunden. Wie geil war denn das? Ich empfehle dir, lieber Kumpel, abends bei einem Bierchen die Versicherung abzuschließen.
So. Ja. Das ist wirklich der Moment of Truth. Also Schadenserlebnisse sind das, warum Leute dann sich absichern oder auch nicht. Ne?
Also. Ja, also da ich selbst hatte einen Schaden als Geschädigter letztes Jahr. Das ist immer noch nicht abgewickelt. Ist eine Minisache. Da geht es um, ich weiß nicht, 600 Euro. Und ich habe jetzt schon dreimal einen Brief bekommen, handschriftlich Schadensereignisse geschildert, wieder zurückgeschickt. Da geht es primär nicht mal um mich, sondern um einen Kumpel, bei dem es einfach um mehr Geld geht, der da auch mit involviert ist. Es ist halt, natürlich habe ich dann keinen Bock mehr auf Versicherung und dann habe ich auch keinen Bock mehr, Geld monatlich dafür zu bezahlen und zu sehen, dass von meinem Girokonto was abgeht, wenn ich dann so eine User Experience habe. Deswegen, ich glaube, da einfach wichtig, dass man da ordentlich performt.
Sie haben eine handschriftliche.
Handschriftlich.
Ja.
Also es ist ja im Endeffekt eine Schadensabwendungstaktik, da einen Brief rauszuschicken, die Menschen da zu bitten, handschriftlich was. Also da überlege ich ja zweimal, ob ich das überhaupt anfange.
Glauben Sie, dass Sie das noch 2031 haben werden?
Nein.
Nein, gut.
Und wenn, dann, naja, Wahnsinn.
Sie sind ja selbst quasi ein Insurtech, ne? Also nicht quasi, sondern ein Dino ist ein Insurtech oder zählt, ich würde sagen, zur zweiten oder dritten Generation, bin mir nicht ganz sicher, wie man das so einordnen würde. Wir haben auch gerade schon erzählt, dass einfach auch alles digitaler wird bei Versicherungen. Glauben Sie, ist denn dann Insurtech 2031 noch so eine Relevanz im Markt haben, dass sie ganz viele neue Sachen reinbringen oder werden einfach die ganzen neuen Sachen von Versicherern selbst gemacht? Weil sie gar keine Insurtechs mehr benötigen.
In meiner Perspektive ist ein klassisches Software-Geschäftsmodell in 2031 nicht mehr so relevant. Mithilfe von diversen Anwendungen kann man Software-Module, Software-Code so schnell bauen, dass diese Defensibility gegenüber Wettbewerb, gegenüber vielleicht dem Kunden, der dann selbst sich die Frage stellt, okay, ich zahle jetzt da 300 Euro monatlich für eine Software, wie schnell kann ich die selbst bauen? Ja, okay, mit Hilfe von AI-Coding geht das relativ flott. Ein reines Softwareprodukt. Das heißt, wenn ein Insurtech ausschließlich Software anbietet und es monatlich nur relativ viel Geld kostet, wird es der Versicherer selbst machen, wird es die Relevanz dieses Insurtechs in der Form nicht mehr geben. Wenn aber das Insurtech einen Value und einen Service kreiert und aufrechterhält, das relevant ist für Lebensversicherer, für Kunden, für egal welchen Stakeholder, dann wird es weiterhin die Rechtfertigung haben und die Positionierung haben und wahrscheinlich sogar noch dazu gewinnen, weil man dann durch die Positionierung in der Lage ist, Nachfrage und Angebot besser übereinander zu bringen, als es ein Versicherer selbst tun kann, weil er halt in seinem Silo arbeitet und irgendwo immer in einer gewissen Abhängigkeit ist.
Okay. Sehen wir den Wandel schon bei Insurtechs oder sehen Sie den Wandel schon, dass man sagt, Insurtechs gehen weg vom ich habe Software zu, ich habe einen Service, oder?
Sehe ich schon punktuell, wenn wir mit Versicherern sprechen, wir haben auch eine Pension Operating System Lösung, die Versicherer befähigt, diverse Prozesse im Bereich BAV besser in-house zu bewerkstelligen. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie schnell könnten wir das jetzt mit unserem kleinen IT-Department als Versicherer selbst bauen. So, die Fragen stellt man sich schon. Und das war vor ein paar Monaten, ein paar Jahren, zwei, drei Jahren war das nicht gegeben. Man hatte keine Ressourcen auf Versichererseite. Man wusste, wir müssten da jetzt in den Planning gehen. Wir müssten da diverse Entwickler erstmal an den Tisch bekommen. Dann hat man vielleicht im Jahr 2029 einen freien Slot, in dem sich die Entwickler um diese eigene Anwendung kümmern können. Wenn ich jetzt innerhalb von ein paar Tagen ein Softwaremodul bauen kann als Versicherer, ja, dann ist es eine andere Sache.
Und wenn Sie schon so mit Versicherern zusammenarbeiten, ne, und wir überlegen mal so 2031, wird dann auch Versicherung so komplett digital alles können? Weil aktuell, wenn ich mit Vorständen spreche, dann sagen die mir auch so schön, wie es aussieht und so, wir können alles das und so weiter. Wenn ich danach sage, ja gut, können das denn die Systeme? Also können die jetzt schon mit KI alles machen? Also, ja, also wir wollen das schon, aber es ist noch nicht alles da. Glauben Sie, dass so 2031 wirklich so ein State of the Art auch Backend bei Versicherern haben, mit denen Sie zusammenarbeiten könnten, oder muss da wohl noch irgendwas gefuscht werden?
Ich bin auch skeptisch. State of the Art wird's nicht sein. Das Problem ist, also es kann natürlich in Einzelprojekten sein, wenn man from scratch auf einer grünen Wiese ein Projekt aufzieht, dass es super ist. Versicherer natürlich immer die Herausforderung, dass man Legacy-Code hat, dass man Legacy-Strukturen, Legacy-Prozesse hat, die in eine neue Datenumgebung, Datenstruktur zu bringen, die man dann auch super verwenden kann, ist unfassbar herausfordernd. Und es stellt sich ja jeder immer die Frage, wenn ich da jetzt im Endeffekt das alte System versuche, in die neue Welt zu bringen, was kostet es mich und was bringt es mir effektiv? Das heißt, in Teilen werden Versicherer auch da wirklich State-of-the-Art-Projekte haben, aber meines Erachtens, mein Gefühl aktuell sagt mir, in 2031 wird noch ein Großteil leider auf alten Systemen, alten Projekten laufen, weil es einfach schlicht und ergreifend keinen Sinn ergibt, diese alten Strukturen aufzubrechen und zu überführen.
Spannend, wenn ich genau in diesem Podcast-Projekt mit Vorstellung von Versicherungen spreche und aber halt auch mit Insurtechs oder mit so neuen Teilnehmern. Dann ist es interessant, dass einfach die Vorstände, die auch sagen, ja, wenn wir das wollten, wir könnten, werden wir jetzt schon so weiter, aber die sind alle sehr die glauben sehr stark, dass einfach alles passieren wird, aber Insurtechs, wie Sie halt zum Beispiel, sagen so, ja, ich glaube nicht, dass es so passieren wird, das ist interessant, dass einfach der Optimismus auf Seiten der Insurtechs geringer ist, als bei den Versicherern.
Ja, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass wir mit denen natürlich auch punktuell zusammenarbeiten dürfen und wir teilweise in Stunden, in Tagen Projekte gern durchziehen würden, aber es ist allein in der Abstimmung, wenn du jetzt einen Termin finden willst, zum Beispiel mit allen Relevanten auf Versichererseite, Data, Compliance, Vertrieb ist mit dabei, Marketing, so ist halt, ja, ist ein anderer Speed. Bis 2030 Tage ist in einer Startup-Scale-Up-Sprache unfassbar lange. Als Versicherer hat man da vielleicht aktuell noch eine Agenda hin, ja.
Aber jetzt mal von den klassischen Versicherern mal wegbauen und auch von Insurtechs hin zu dem, weil Insurtechs hatten ja so vor 10 Jahren war mal so ein Hype. Die machen alles komplett neu und so weiter. Das hat sich ein bisschen gesetzt. Was danach für ein Hype war, waren noch die ganzen Big Techs, ne? Facebook, Amazon und wie sie alle heißen, werden kommen, die werden Versicherer werden, die machen alles weg, weil die haben die Kundenschnittstelle und so weiter und so fort. Glauben Sie, dass 2031 die ganzen Big Techs groß im Versicherungsmarkt sein werden oder wird sich ja nicht viel verändert haben zu heute?
Glaube ich, dass die Big Techs da jetzt stark in die, also klar kann es sein, dass ein Einzelprodukt gelauncht wird. Aber jetzt da groß einzusteigen in dem Game macht für die wahrscheinlich wenig Sinn. Einfach aus Margenperspektive, Thema Schadensmanagement etc. Wie sinnvoll ist es überhaupt als Big Tech da jetzt drauf zu gehen? Punktuell Einzelproduktversicherungen, wenn ich jetzt als Beispiel eine AI-Brille kaufe, dass die eigenständig dann noch ein Versicherungsprodukt dahinter offerieren und abwickeln. So bin ich dabei. Kann gut sein, dass das in der Form vielleicht schon so stattfindet, weiß ich nicht, und auch so kommt. Aber da auch existenzielle Themen, die mich mein Leben lang begleiten, da werde ich auf Experten zugreifen, ob die jetzt persönlich vor Ort bei mir aus der Region kommen oder über eine Tech-Anwendung, eine Tech-Plattform, der ich vertraue, wie es im Privaten bei Sparplänen schon ist, dass ich eher zu einem Trade Republic, Scalable, Neobroker gehe, wie halt bei der Regionalbank vor Ort meinen Sparplan einrichte, weil es alles so macht. Bin ich auch zurückhaltend, dass das so in der Form kommt.
Das sagen mir immer sehr viele und viele kommen auch dann damit dem Thema sagen, okay, die Regulatorik, das tut sich kein Big Tech an. Freiwillig in die Regulatorik, weil es gibt einfache Sachen für die Geld zu machen, als mit der deutschen, europäischen Regulatorik. Glauben Sie denn, weil das ist von dem Thema Regulatorik sind Sie auch betroffen. Das sind wir alle. Glauben Sie, es wird besser bis 2031? Weil es wird ja überall von Entbürokratisierung und so weiter gesprochen. Oder glauben Sie, es wird schlimmer?
Ich bin optimistisch, was das angeht, wirklich. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, jetzt aus den einzelnen Bundesländern, aber jetzt auch auf Bundesebene, welche konkreten, das ist noch nicht alles final umgesetzt, aber es gibt schon Teilgesetzgebungen, die zum Beispiel in der Bauindustrie dazu führen, dass man einfach deutlich schneller bauen darf, dass auch kommunale Projekte deutlich schneller umgesetzt werden. Bin ich optimistisch. Und auch bei Themen wie AI und auch anderen digitalen Geschäftsmodellen bin ich davon überzeugt, dass wir als Staat, als Deutschland dazu gezwungen werden, jetzt wirklich zu entbürokratisieren. Also die Zeit ist einfach verstrichen. Wir haben es uns sehr, sehr lange sehr gut gehen lassen. Wir haben sehr lange auf vielen verschiedenen Bereichen unnötige Themen aufgemacht, die man so lange machen kann, bis der Druck so groß ist, dass man sich bewegen muss. Und wir sind an dem Punkt, dass wir uns bewegen müssen. Und ich spüre das schon. Das wird sich aber auch noch steigern.
Gut, würde ja auch dazu passen zu dem Regulatorik betrifft es ja auch, wenn Sie sagen, dieses Opt-out-System beim Thema BAV ist ja dann auch genau. Auch
da, der Druck ist zu groß. Die Rentenlücke wird seit Jahrzehnten jetzt schon besprochen.
Ja.
Demografische Wandel hat jeder schon mal in den Mund genommen, insbesondere aus der Versicherungsindustrie, so richtig auf die Kette bekommen hat es niemand. Und jetzt ist der Druck so groß, dass alle realisiert haben, verdammt, wir haben es echt nicht geschafft, diese Rentenlücke in zusätzliche Altersvorsorge umzumünzen. Jetzt gibt es externe Schocks, jetzt gibt es in der dritten Säule Gesetzgebungen, die der Versicherungsindustrie nicht gefallen. Jetzt muss man sich neu aufstellen. Das wird allen sehr gut tun in dieser Industrie, die es mit dem eigentlichen Zweck, mehr Altersvorsorge für die Menschen aufzubauen, für gut halten und die diesen Drive haben, das auf die Straße zu bekommen. Alle, die einfach nur einen Produktvertrieb gemacht haben, ohne zu wissen, was für Kosten, was für Kapitalanlage dahinter steckt, denen wird es wehtun.
Wir sind fast schon am Ende. Eigentlich schade, eigentlich weil dieses positive Finale wäre eigentlich gut gewesen, einfach zwei Fragen. Und zwar die eine passt aber irgendwie auch ganz gut zum Thema großes Druck drauf, es muss sich verändern. Weil ich frage ja meine Gäste in dem Podcast immer, kommt noch aus der allerersten Anfang dieses Podcasts, und zwar habe ich dann mal gefragt, wie viele Faxe verschickt werden in der Versicherungsbranche in 2000.
Jetzt sind es noch.
Sage ist, wird am 3. Februar 2030. Was glauben Sie, wie viele Faxe werden da noch verschickt in der Versicherungsbranche?
Wissen Sie, wie viele aktuell verschickt werden? Also,
keine Ahnung, nee. Ich höre von einem A zu viel, B.
Also ein Fax wäre ja schon zu viel. Mit Sicherheit wird es noch Menschen, Institute, Unternehmen geben, die den Fax bedienen, und einen Prozess, der einfach über Jahrzehnte aufgebaut wurde, nicht verändern, weil es sich lohnt, das anzupassen. Aber wie gesagt, jedes Fax ist ja eins zu viel.
Müssen Sie noch welche verschicken, regulatorisch gesehen? Also als
ja, könnte ich wüsste gar nicht wie. Also, keine Ahnung. Sonst gibt's keine Faxe.
Und dann ist die letzte Frage, was möchten Sie denn Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn das sich den Podcast von heute nochmal anhört, und zwar am Montag, dem 1. Dezember 2031. Was wollen Sie sich selbst sagen?
Wie, also wie mir selbst sagen, die, also wie ich dann zurückblicke, Sie, oder?
Sie können ja sich selbst jetzt ansprechen, oder Sie können sagen, ich hoffe, ich habe das nicht gemacht, das, wie Sie möchten.
Also meinem Zukunfts-Ich würde ich sagen, dass wir jetzt gerade dabei sind, in Deutschland die Altersvorsorge so auf die Straße zu bekommen, dass alle ab 2031 einen klaren Fahrplan haben, wie sie neben der gesetzlichen Rente noch eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen können. Bestenfalls blicke ich dann zurück und kann jetzt schon meinem Zukunfts-Ich sagen, dass wir als ja, Firma, als Unternehmen da auch einen relevanten Teil dazu beigetragen haben.
Das ist doch aber auch ein schönes Schlusswort. Und das hoffe ich auch, dass es genau so der Fall sein wird. Ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke auch. Ciao, ciao.
Ciao.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.